Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
Ja, herzlich willkommen, gerade dir, ganz persönlich. Und es geht natürlich noch. Ich wünsche von Herzen ein gesundes, glückliches, gern gemeinsames Jahr. Egal, wann du diese erste Episode hörst. Ich bin Tobias Häusler, Radiomoderator, Fernsehmoderator, viel im Gesundheitsbereich. Und auch unsere Kampagne bleibt uns erhalten. Sie war so wertvoll. Danke für das Feedback, ja, dass wir damit weitermachen. Wir beschäftigen uns weiterhin mit der mentalen Gesundheit, mit Resilienz. Und Selbstfürsorge, mal was für sich tun. Und das Jahr könnte nicht schöner beginnen als mit der Diplompsychologin Silke Kleinschmidt. Grüße ins Allgäu, richtig?
Ja, vielen Dank.
Ich soll immer sagen Psychologin und Bäuerin.
Oh ja, gerne.
Also ich kann nur empfehlen, hör die Folge bis zum Schluss, denn Silke ist so eine Art Versicherung zum Start des Jahres. Einmal abschließen jetzt und dann gehen wir sicherer und gelassener an alles heran. Egal, ob als jemand im Schichtdienst oder Führungskraft oder jemand, der gerade erst im Berufsleben anfängt. Gelassenheit bei allem, denn es gibt immer eine Lösung, ne Silke, für alles.
Und wenn es auch sei, dass ich Lösungslosigkeit manchmal aushalte.
Schön.
Zumindest im Augenblick.
Du merkst schon, Silke, leg gleich los. Wir haben schon Folgen gemacht zum ergonomischen Arbeitsplatz, Darmkrebsvorsorge, dann mit Maren der ganze Bereich Lungenkrebs, extrem wichtig. Aber warum ist psychische Resilienz ein immer größeres Thema oder wird uns das eingeredet auf Social Media?
Ich finde es gar nicht so einfach und wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass manche diesen Begriff der Resilienz oder wofür es steht im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit, dass er sie oder ihn langweilt, dass Menschen irgendwie übersättigt sind oder aber, und ich habe vor kurzem auch mit einem ganz, ganz großartigen lieben Freund, der Psychologe ist, drüber gesprochen, ich glaube nicht an dieses Konzept Resilienz. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier mal so tun, als wären wir nicht Experten, Psychologe, Gesundheitsmanager, was auch immer, als lassen wir das mal außen vor. Es ist ja letztlich eigentlich nur ein Etikett für Dinge, die damit zu tun haben. Wie gehe ich damit um, wenn Situationen sich in meinem Leben ereignen, die mich in die Knie zu zwingen drohen oder aber mich auch in die Knie zwingen und sich die Frage stellt, ja, wie stehe ich denn aus dieser Situation wieder auf? Wie mache ich weiter und will ich überhaupt weitermachen? Was wir aber sagen können, ist, dass der Versuch, diesen Begriff Resilienz zu verwenden, damit zusammenhängt, dass es sozusagen wie eine große Klammer über ganz, ganz viele verschiedene Techniken oder auch Ansätze zur Stärkung der psychischen Gesundheit dient oder gilt. Und das Wichtigste dabei ist wohl, dass es meistens tatsächlich um Schutzfaktoren geht. Und das, was uns als Menschen oft verloren geht. Wir beschäftigen uns unfassbar viel mit Belastungen, aber denken wenig drüber nach, was stärkt mich eigentlich.
Ja, und auch die Menschen, die vielleicht den Begriff Resilienz gar nicht so kennen oder zumindest nicht verwenden, scheinen ja irgendwie immer mehr Fragen zu haben. Oder ist es vielleicht einfach nur jetzt anerkannter, darüber zu sprechen?
Meine Mama meint immer, meine Mama ist 76 Jahre alt und die meint immer, wenn sie so mitkriegt, dass ich mit Menschen spreche über Belastung, sie sagt zwei Dinge. Die soll dann mal mir heimkommen und zusammen miteinander essen und gescheit schwätzen, dann braucht sie keinen Psychologe. Oder aber die soll dann mal mit gescheit im Wald schaffen, damit sie wissen, was wirklich arbeitet.
Gescheit im Wald schlafen?
Schaffen, arbeiten. Richtig schöne körperliche Arbeit.
Ich war bei nach Hause kommen und was Vernünftiges essen, da konnte ich folgen. Jetzt verstehe ich auch den Rest.
Ja. Also die Idee dahinter ist, inwieweit braucht es wen anders, um über Probleme, Schwierigkeiten, Ängste zu sprechen? Inwieweit reicht es nicht manchmal, das ihm mit jemandem zu teilen, bei dem ich den Eindruck habe, ich bin der Person nicht ganz egal? Ich brauche vielleicht auch gar keine Ansage, ich brauche vielleicht auch gar keinen Ratschlag. Ich brauche das, was eben auch ein Aspekt von Austausch ist, nämlich, wir nennen das gern emotionale Unterstützung.
Verstehe.
Und emotionale Unterstützung wäre kein Rat. Emotionale Unterstützung wäre in erster Linie, du hast das Recht darauf, dich so zu fühlen, wie du dich fühlst.
Dann mein persönlicher Tipp, immer an einen Profi wenden, einen Psychologen oder eine Psychologin oder eine Frau, besser nicht an Männer, denn die haben häufig auch noch einen Ratschlag, ne?
Ja, das ist schön, das wäre nicht die andere Variante von sozialer Unterstützung, das ist die praktische oder aber ratgeberische Unterstützung.
Okay, also in diesem Jahr werden wir uns ein paar Gruppen rausgreifen, machen wir das einfach mal. Warum ist Resilienz so wichtig bei Gruppe 1, jungen Beschäftigten? Das wird ja ein Thema sein.
Das ist etwas, womit ich mich selber noch gar nicht so lange lang beschäftige, aber ich habe vor kurzem ein Konzept entwickeln dürfen, wo es um das Thema Umgang mit Auszubildenden in kritischen Lebenslagen ging. Mhm. Wenn man sich mal an diesen Katalogen der typischen Beispiele solcher Krisen langhangelt, treffen wahnsinnig viele dieser Krisen zu. Es geht nämlich los mit dem Übergang von diesem beschützten Raum Schule ins Arbeitsleben. Ja. Dann Veränderungen im Familienkontext. In der Regel ziehe ich aus irgendwann. Das nächste ist erste Erfahrungen mit sozialen Beziehungen, die weitreichender sind, sei es, ich bin das erste Mal verliebt oder aber eben, ich habe das erste Mal mit Kollegen, Kolleginnen zu tun und das bedeutet jetzt was anderes. Das ist besonders. Also diese jungen Menschen, die haben sozusagen ganz großes Potenzial, Krisen zu erleben, allein aufgrund der Lebenssituation, in der sie sich befinden.
Ja klar, ein lebenskritisches Ereignis, ja. Richtig, genau, mit dem man aber nach Beendigung der Schule auch rechnen kann. Und es macht es trotzdem nicht leichter, obwohl ich weiß, dass es auf mich zukommt. Dann werden wir über Führungskräfte sprechen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Art der Belastung. Da geht es ja nicht nur um CEOs und Vorstände, sondern es reicht ja schon, wenn ich eine Assistentin habe, einen Assistenten.
Ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass gerade wenn wir von Psyche-Dingen, Seele und was auch immer sprechen, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, wird es ja in dem Augenblick spannend, in dem ich nah am Menschen sein muss. Ich unterstelle oder so aus der Erfahrung heraus auch im Umgang mit Führungskräften, dass diejenigen, die tagtäglich genau das haben, nämlich in ihrem Tagesgeschäft den Umgang mit Mitarbeitenden, nicht nur im Sinne von Managen, sondern eben auch im Sinne von Unterstützung, sozialer Unterstützung verschiedenster Varianten, dass da die große Herausforderung ist, einerseits, im besten Fall bin ich persönlich stabil und strahle diese Stabilität, diese Zuversicht und Stärke aus. Aber im selben Augenblick brauche ich auch Aufmerksamkeit, um herauszuspüren oder zu hören, wo stehen meine Menschen gerade.
Ja, richtig.
Und das weiß ich, und das ist ein ganz großes Thema, auch gleich nochmal in Bezug auf veränderte Lebensbedingungen im sozialen Kontext. Wie kriege ich das dann raus, wie es meinen Menschen geht, wenn wir uns nicht mehr sehen? Oder aber es Mitarbeitende gibt, die Homeoffice dafür nutzen, sich zu verstecken. Nicht, weil sie weniger Arbeit haben oder machen wollen, sondern weil sie einfach nicht so richtig Lust auf Kontakt haben.
Ja, verstehe ich. Zum Teil auch produktiver sind und trotzdem eben menschlich nicht zu erreichen. Sprechen wir gleich drüber. Vielleicht noch eine dritte Gruppe dieses Jahres, die Heldinnen und Helden der Schichtarbeit. Da liegt es im Grunde ja auf der Hand, warum ich Körper und eben auch den Geist sehr genau beobachten sollte, ne?
Das ist ein bisschen gemein, ne? Es gibt Menschen, die lieben ihre Tätigkeit und die zerbrechen allerdings nach 2, 3, 4, 5 Jahren an der Schichtarbeit. Bei anderen ist das nicht so. Die können es einfach machen. Also auch das hat aus unserer Sicht was mit einer gewissen Grundpersönlichkeit oder, sag ich mal, einer Grundstabilität zu tun. Mhm. Das ist nicht immer fair, dass das so ist, aber so ist das. Und die große Herausforderung, auch nochmal gedacht in unserem Thema Gesundheit wie auch sozialen Beziehungen, die ist natürlich die Begegnung mit anderen Menschen, die häufig so, ja, je nach Lebensabschnitt oder je nach Lebenssituation an den anderen sozusagen vorbeigeht. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt mal eine Abendmoderation nach der anderen hast, wo man vielleicht danach noch mit irgendwelchen Menschen irgendwelche tollen Gespräche führt. Und du hast sicherlich doch selber ab und zu das Gefühl, eine Art von Schichtarbeit möglicherweise, dass du das Leben anderer Menschen verpasst, insbesondere derjenigen, die dir wichtig sind.
Das stimmt natürlich, klar. Bei mir sind es Radiosendungen sehr früh am Morgen. Dann merke ich, entweder schlafe ich wirklich, kriege ich von Familie, Freunden nicht viel mit. Oder wenn ich mich dazu zwinge, findet das alles hinter so einem Nebel statt.
Ja, total.
Ein Webcast wird sich dem vielleicht größten Gift unserer reichen Welt widmen und es ist dann doch ein überraschendes Thema in dieser Serie hier, in dieser Kampagne. Es geht um Einsamkeit und die gibt es auch am Arbeitsplatz. Das könntest du uns nochmal erklären, wo genau?
Es gibt keine Sache, die per se schlecht ist. Jede Veränderung bringt sowohl positive als auch negative Effekte mit sich und wir wissen, insbesondere wenn wir jetzt an Arbeit denken und wenn wir an Einsamkeit denken, also der Idee, der grundsätzlichen Idee, nicht in unmittelbaren physischen Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Das ist noch nicht zwingend Einsamkeit, das ist erstmal eben außerhalb von anderen Menschen existieren sozusagen, zumindest physisch, dass das Ganze natürlich stark befeuert wurde durch Corona. Durch diese plötzliche Notwendigkeit schlichtweg, von jetzt auf gleich einen neuen Weg zu finden. Und das hat für ganz, ganz viele Menschen unfassbar viel leichter gemacht. Ja. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die pendeln müssen, dass es unfassbar stark die Lebensqualität untergräbt, wenn ich tagtäglich halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden lang, drei Stunden nur quasi im Berufsverkehr verbringe.
Da habe ich Tränen in den Augen, ja. Das bin ich.
Ja, das bist du. Und wir wissen auch genauso, dass Menschen, die jetzt gerade große Herausforderungen im familiären Kontext haben, sei es jetzt bei der jungen Familie oder aber eben auch, wenn es um die Pflege von Angehörigen geht, dass das für die eine unglaubliche Freiheit ist, dass sie die Möglichkeit haben, eben nicht nur Präsenz, sondern eben auch digital zu arbeiten.
Jetzt verstehe ich, du willst auf das Homeoffice hinaus mit vielen, vielen Vorteilen, aber eben auch diesen Nachteilen, über die wir sprechen.
Genau, und dabei, wie ich eben schon sagte, also für Führungskräfte aus der Perspektive ganz häufig dieses, ich kriege ja gar nicht wirklich mit, da kapselt sich jemand immer mehr ab. Oder aber mir fällt es total schwer, ein Gespür dafür zu kriegen, wie geht's dem oder der Mitarbeitenden eigentlich. Das andere ist, ich habe das Gefühl, wir sind alles irgendwie Einzelkämpfer oder Einzelkämpferinnen. Wir arbeiten an Dokumenten, die wir teilen, aber ansonsten teilen wir weniger. Teamzusammenhalt etc. Und das ist das eine, also auch die Sorge, dass sowohl das Commitment, das ich als Mitarbeitender bei meinem Job mitbringe, als auch die Identifikation mit dem Team, dass die stark drunter leidet. Die andere Facette ist natürlich, wie geht's mir eigentlich in dieser Situation? Und da haben wir die ganze Bandbreite. Menschen, die es feiern, weil sie in erster Linie die Vorteile sehen von, boah, mega, was spare ich an Lebenszeit? Weil sie auch die Vorteile sehen von, endlich mal kein, Gott, jetzt muss ich aufpassen, welchen Namen ich verwende. Ich nehme jetzt mal einfach Xaver oder so. Kein Xaver, der mir irgendwie immer das Ohr ablabert, sobald ich ihn an Drucker treffe. Ich kann ja endlich mal konzentriert arbeiten oder aber nach meiner eigenen Flexibilität arbeiten. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite genauso viele Menschen, die sagen, boah, mir fehlt es so.
Ja.
Mir fehlt es so furchtbar, ab und zu Menschen zu begegnen. Und ich kann ja durchaus auch einsam sein, selbst wenn ich nicht allein bin. Das, glaube ich, kennt auch jeder, dieses Gefühl von,
ja, klar.
Da sind 55 Leute um mich rum und ich habe mich selten so einsam, voll von Trauer und abgeschnitten sein gefühlt.
Ja.
Und andersrum genauso. Also ich denke vor allem jetzt an die Menschen, die sich möglicherweise in Teams, also im Arbeiten schon länger kennen und die sagen, ich habe das gar nicht so stark erlebt, nur weil wir uns physisch nicht mehr begegnen, dass ich nicht mehr mich mit wem verbunden fühle. Da ist schon so viel entstanden an Nähe, dass ich sozusagen da in gewisser Weise immer noch davon zehre.
Interessanter Aspekt ist ja, dass sich manche ja wirklich ganz bewusst für einen Beruf, den ich allein ausüben kann, entschieden haben. Beispielsweise, wenn ich jetzt an eine Lkw-Fahrerin, Lkw-Fahrer denke, da sitze ich halt in meinem Führerhaus und zieh durch, ne? Aber jetzt wir alle diese Begegnung haben mit diesem alleine Arbeiten und das kann ja manchmal eben umschlagen in das einsame Arbeiten.
Yeah.
Das wäre ja dann wieder so ein Wort wie Resilienz, so ein toxisches Ding.
Ja. Yeah.
Gibt es Dinge, damit wir noch was mitnehmen können aus der Folge, wie ich dem am besten begegne? Abgesehen davon erstmal zu erfahren, wie geht's mir eigentlich überhaupt hier am Schreibtisch?
Wir sind im Bereich der Prävention. Und was wir uns am allermeisten wünschen, ist, dass wir gar nicht so lange warten müssen, bis wir vor Trauer über unsere Einsamkeit zusammenbrechen, sondern dass wir möglicherweise ein, zwei, drei Momente vorher anfangen. Und ein Phänomen, das da ganz wichtig ist, wir sind ja Meister darin oder Meisterinnen, uns was vorzumachen und zu sagen, ah ja, wie gesagt, die Vorteile von diesem Arbeiten ohne Stress, ohne diese anstrengenden Menschen, die überwiegen jetzt aktuell, auch wenn ich vielleicht diesen Job ja genau wegen dem Kontakt mit Menschen irgendwann mal gemacht habe. Wenn ich ehrlich zu mir bin, stelle ich aber vielleicht manchmal fest, dass es schlichtweg dieses, boah, es ist aber im ersten Moment so furchtbar anstrengend, ins Büro zu fahren. Oder aber ich treffe da nicht nur meinen großartigen Kollegen Ralf, ich treffe da eben auch den anderen Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, der halt einfach so anstrengend ist. Wir sind so schön orientiert an dem, was schwierig ist, dass wir ganz gern den Blick von dem abwenden oder gar nicht da drauf kommen, auf das zu gucken, was kostbar und was wertvoll ist. Dass es sich aber unglaublich lohnt, diese erste Hürde der Anstrengung oder aber des will nicht zu überwinden. Das ist etwas, was in unserem kurzfristigen Denken oft überhaupt nicht vorkommt.
Weißt du, und was mich das erinnert? An eine Sporteinheit. Wie viele Leute zwingen sich in ihre Laufklamotten, um dann eine halbe Stunde oder Stunde laufen zu gehen und mit was für einem Glücksgefühl kommen sie wieder nach Hause und sagen, mein Gott, warum fällt's mir nicht leichter? In diesem Fall wäre es das Büro, hinzufahren und mich zum Teil ja wirklich leicht und schwebend zu fühlen nach einem schönen Smalltalk in der Kaffeeküche. Warum fahre ich nicht häufiger hin? Es ist, der Mensch ist da wirklich paradox.
Und das Schöne dabei ist, also ich finde die Methode der kleinen Schritte im Sinne von, ich fahre jetzt mal hin, Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann fahre ich eben auch wieder weg. Na, also dieses zumindest dieses Ausprobieren und dieses unstrenge Ausprobieren. Und viele Unternehmen wollen ja genau das, dass sie eine Flexibilität ermöglichen. Und die Idee von, wenn ich da hinfahre, dann muss ich da auch bleiben, auch wenn es ganz schrecklich wird, auch wenn ich es gar nicht mag. Also es klingt jetzt wie im Umgang mit einem kleinen Kind, aber das ist es ja letztlich immer dann, wenn es um solche motivationalen Aspekte geht, wie ich orientiere mich stärker an kurzfristigen Konsequenzen als an mittel- bis langfristigen Konsequenzen, die vielleicht gut sind. Mhm. Immer dann sind wir eben manchmal auch wie kleine Kinder. Und am Ende gilt das, und dafür müssen wir alle keine Psychologen oder Experten sein, einfach machen, Punkt. Fahr hin, komm in Kontakt.
Und den Webcast verfolgen.
Und das auch.
Clever, noch eingebracht, Diplompsychologin und Marketingprofi Silke. Also, ich halte für mich die Kampagnen-Website im Blick, alles hier bei deiner BKK online, die Webcasts, viele weitere Informationen auch und auch wieder die beliebten Podcasts in diesem Jahr. Eins noch, Silke, was mir irgendwie einfiel heute Morgen. Oma hat auf Geburtstagskarten immer geschrieben, sie wünscht Gesundheit und Zufriedenheit. Gesundheit habe ich verstanden als Kind, Zufriedenheit war ja so langweilig und ich muss irgendwie immer älter werden, um zu merken, vielleicht ist Zufriedenheit wirklich das größte Glück, nicht dieses laute Auflachen immer mal wieder, sondern dieses ewige leichte Lächeln.
Boah, da hast du mich bei einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der Unterscheidung zwischen Glück und Zufriedenheit und vielleicht auch nochmal, um zu zeigen, dass das vielleicht nicht nur mit deinem Älterwerden zu tun hat. Ein ganz berühmter Mensch im Zusammenhang mit dem Thema Happiness Theory ist Martin Seligman. Mm. Und der ist irgendwann dazu übergegangen, seine Happiness Theory umzubenennen in Wellbeing.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein wunderschönes Bild dafür, dass diese Idee von, ich bin eben gerade mal glücklich, tue alles dafür, wohl wissentlich, dass das eigentlich nur ein ganz kurzer Wimpernschlag ist an Zeit, dass wir uns davon verabschieden, hin zu einem tieferen, stabileren Gefühl zu gehen.
Und genau darum geht es in diesem Jahr, in dieser Kampagne. Wir haben, ach, der wunderbare Abschluss. Ich sage Silke, danke für deine Zeit. Danke ins Allgäu.
Ich danke dir.
Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.